Insbesondere in Gremien und Gesetzesstrukturen kannst du halt Themen auch verbrennen. Wenn du dann mit zu wilden Ideen kommst, sagen die Leute, oh nee, das schon wieder.
Oh nee, das schon wieder, sagt Hannes Jenert. Den habe ich hier am Mikrofon und wir sprechen über Innovation und vor allen Dingen Innovation in gesetzten Strukturen. Hannes arbeitet beim Deutschen Roten Kreuz. Das macht die ganze Sache so spannend und deswegen hat er auch so recht mit seiner Aussage, vorsichtig zu sein sozusagen mit bestimmten Themen, die man durchdrücken will. Warum man oder warum wir vor allen Dingen zum Ende hin zu diesem Thema kommen, das hört ihr jetzt in dieser Episode. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, wie gesagt, wenn euch die Episode gefällt, gerne teilen in euren Netzwerken. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe am Apparat, am Mikrofon, habe ich Hannes Jenert in Berlin. Wir wollen ein bisschen über Innovation sprechen, weil ich glaube, das ist ein Spezialthema vom Hannes. Aber lieber Hannes, stell dich doch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor, die dich, was irgendwie unwahrscheinlich ist, noch nicht kennen. Es würde mich jetzt wirklich wundern, aber wer bist du, was machst du?
Danke, Hendrik. Ich glaube, es gibt noch Leute, die mich nicht kennen. Also, ja, bin ich. Also ich treffe schon manchmal auch Leute, die mich noch nicht kannten.
Ja, okay.
Ja, mein Name ist Hannes Jenert. Ich arbeite beim Deutschen Roten Kreuz im Bundesverband, das heißt im Generalsekretariat. Da bin ich schon ein bisschen länger. Und seit 3 Jahren, jetzt seit Anfang 2017, im Themenfeld Innovation und Digitalisierung. Mein Fokus da ist halt neue Formate, neue Angebote, neue Verfahren und Strukturen zu entwickeln, um Innovation in so einem Verband wie dem Deutschen Roten Kreuz zu fördern. Das ist eigentlich so der Hauptfokus und nebenbei mache ich ganz viel Spaßgetriebenes. Also ich skate halt, bin international unterwegs, aktuell natürlich nicht. Also dieses Jahr fällt wahrscheinlich die Saison aus. Experimentiere auf unterschiedlichsten sozialen Medien rum. Also ich twittere ja schon richtig lange und schreibe einen Blog und bin natürlich auch auf Instagram mehr oder weniger aktiv. Aktuell ist es gerade sehr viel TikTok.
Okay. Ich wollte gerade sagen, ja, also TikTok darf man ja nicht vernachlässigen dabei.
Aktuell überhaupt nicht. Ne? Und jetzt ist gerade ganz viel natürlich Moderation, Online-Moderation von Veranstaltungen, Veranstaltungsformate, die halt auch im Digitalen funktionieren, vom VR-Space über den digitalen Stammtisch bis zu Barcamps, wo ich überall fleißig mitmische und mir angucke, wie das so funktionieren kann.
Mhm. Meine erste Frage, die ich nämlich hier von zu Hause aus mitgebracht habe, du hast TikTok angesprochen, du hast Inlineskaten angesprochen. Meine Tochter hat gefragt, wie lange hat er gebraucht, bis er so Inlineskaten konnte? Was war deine Inlineskate-Geschichte? Wie hast du damit angefangen? Weil das soll ich dich unbedingt fragen.
Boah, also auf Skates bin ich schon sehr, sehr lange unterwegs. Eigentlich so, seit ich Teenager bin oder so. Da haben wir uns damals, meine Eltern sind damals so auf so einen Schuldenhügel gezogen. Und da gab es immer ganz viel Bauholz, was wir dann verwurstet haben zu kleinen Rampen und so. Und dann haben wir mit diesen alten Plastikskates dann irgendwie Weitsprung gemacht und sowas, ne? Und mega Schrammen eingefahren. Und das hat mich irgendwie immer mal wieder begleitet. Und ja, dann habe ich irgendwann Freestyle-Slalom kennengelernt, so um kleine Hütchen fahren, rückwärts, vorwärts im Kreuz und so. Das habe ich in Marseille kennengelernt. Da war ich 2004 für ein paar Monate in Marseille und wollte da natürlich auch irgendwie in der Rampe rumspringen, habe mir da fast einen Arm gebrochen und habe gedacht, es ist so schön sonnig hier, ich bleib mal lieber noch hier und mache mal was nicht so gefährlich ist und habe dann mit Freestyle angefangen. Als ich zurück in Deutschland war, habe ich dann keinen gefunden, mit dem ich das zusammen machen konnte. Lange Zeit, irgendwie 7 Jahre und so. Und 2011 habe ich dann wieder angefangen und seit 2011 trainiere und übe ich halt jetzt mit etwas abnehmender Intensität. Also vorher war das schon noch ein bisschen mehr. Aber ja, das dauert ein paar Jahre.
Okay, ich gebe ihr das auf jeden Fall so mit, dass sie das nicht mal eben von heute auf morgen quasi jetzt so umsetzt, beziehungsweise sich vielleicht auch noch irgendwie die Arme zubricht. Ich habe nur am Wochenende, deswegen ist es vielleicht auch noch so eine Verknüpfung, This Ain't California gesehen, den Skater-Film aus der DDR damals. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du da irgendwie drauf geguckt hast. Die Skater-Geschichte der DDR, wo sie eben auch mit also unfassbar geil, Bretter, halt irgendwelche Räder dran geschraubt und damit halt irgendwie angefangen haben. Ein cooler Film. Kann ich verlinken, genauso wie auf deinem TikTok-Profil, wo ich auch drauf verlinke. Aber eigentlich geht's ja um das Thema Innovation, was vielleicht dann irgendwie nur am Rand damit was zu tun hat. Deutsches Rotes Kreuz und Innovation und ja, sagen wir mal, deine Rolle da drin, da nochmal irgendwie drauf zu gucken. Du hast gesagt, seit 2017 im Themen Feld Innovation und Digitalisierung. Was konkret macht ihr in dem Kontext?
Also in dem Kontext haben wir angefangen 2017 mit unterschiedlichen Sachen. Also eigentlich schon auch vorher schon. Sachen, die mir so am Herzen lagen und liegen, ist ja zum Beispiel Netzwerken über soziale Medien. Und auch so diese Vernetzung von Leuten untereinander, ohne dass man jetzt direkt ein Projekt draus machen muss, sondern einfach, dass die Leute sich kennen, dass die sich anrufen können und so weiter. Ne? Also das war mir immer wichtig. Und da haben wir zum Beispiel 2016 eine Social Media Policy neu gemacht. Das gab es schon, haben wir sozusagen nochmal neu aufgelegt, um Leute auch zum einen den Impuls zu geben, es zu tun, also auch zu sagen, es ist nicht nur geduldet, es ist gewollt. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein paar Guidelines an die Hand zu geben, um zu sagen, also wenn du dich jetzt grob daran hältst, kannst du erstmal nichts kaputt machen. Das ist erstmal wichtig. Ne? Daraus entstanden, nicht nur daraus, aber auch aus anderen Sachen entstanden, ist dann der Relaunch oder das Neuaufsetzen dieser Webseite drkwohlfahrt.de, die wir von einem üblichen Fachportal für die Wohlfahrtspflege des Deutschen Roten Kreuzes weiterentwickelt haben zu einer Plattform für Mitarbeitende und ihre Themen. Also das heißt, wo sich Leute sozusagen mit ihren Themen selbst auch hinstellen können und sagen können, also daran arbeite ich, das sind meine Fragestellungen und wenn wir uns irgendwo begegnen, ja, dann spricht uns halt auch an. Ja. Mhm. Also das war eine Sache. Eine andere Sache war dann ein Innovationslabor, was wir gestartet haben. Das war jetzt nicht so ein Space, aus dem jetzt Projekte entwickelt werden, also vorrangig Projekte entwickelt werden sollten, die halt über das ganze Land skalieren, sondern es war erstmal sozusagen so ein Lern- und Experimentierprojekt, um rauszufinden, wie wir eigentlich Innovation in der Wohlfahrtspflege des Deutschen Roten Kreuzes, das ja so föderal strukturiert ist und ganz viele eigenständige Gliederungen und so, und da lässt sich auch keiner was sagen und so, na, ist irgendwie klar, wie kann man in diesen Rahmen eigentlich Innovation machen. Es sind auch schöne Projekte rausgekommen, also schöne auch Impulse für die Wohlfahrtspflege im ländlichen Raum, so zum Mitmobil die DRK Social Youth Challenge, so was wie ein Ideenwettbewerb in Bremen, wo sich ganz viele Leute vernetzt haben und auch eine Sozialwerkstatt oder das Konzept einer Sozialwerkstatt, wo die Schwesternschaften dann versucht haben, in Marburg sozusagen sowas wie Changemaker City ähnliches aufzuziehen, beziehungsweise dazu erstmal ein Konzept zu entwickeln und da ganz viele Interviews zu führen oder so. Haben wir viel gelernt über das, wie es funktioniert oder wie es funktionieren könnte, was dabei wichtig ist, wer dabei auch wichtig ist und so weiter. Und ein drittes Projekt war dann halt auch wieder hin zu diesen Netzwerken, zu diesen Web-2.0-igen Veranstaltungsformaten, wo wir dann gesagt haben, okay, die Digital-Jedis und Entrepreneurs und Social-Media-Menschen aus dem DRK, die sind ja in der Regel nicht in irgendwelchen Gremien zu finden. Meines Erachtens gehören die da auch nicht unbedingt hin, ne, weil das sind aber auch so Querschießer und so. Mhm. Aber wir müssen doch irgendwann mal ein Board schaffen, wo man solche Leute miteinander, also zueinander bringt und dass sie sich auch kennen und austauschen können, wieder dieses Netzwerken. Und da haben wir dann den Cross-Media Day initiiert, eine Veranstaltung, die als Barcamp durchgeführt wird. Zumindest die in den letzten Jahren als Barcamp durchgeführt wurde. Wir sind da relativ offen, was es demnächst sein könnte. Und und haben da sozusagen so die 100 bis 150 Leute zusammengebracht, die sich in diesem Feld irgendwie umtun. Und da auch wieder ganz viel gelernt, auch über den Verband selber. Also was ist jetzt eigentlich gerade Thema in Sachen Digitalisierung zum Beispiel? Ist es mehr KI, ist es mehr VR, ist es mehr Blockchain oder 3D-Druck? Und ja, zum Schluss war es halt VR. Mhm. das ist eine spannende Sache, die da so passiert ist. Und ich kriege da tatsächlich auch so die Brücke hin zu der Frage deiner Tochter, wie kann man das lernen oder wie schnell geht das und so, mit dem Freestyle-Skating. Denn es ist tatsächlich so, die ersten Tricks im Freestyle-Skating sind relativ schnell zu lernen. Also da übt man ein halbes Jahr und dann hat man schon ein paar Tricks drauf, mit denen man sein Publikum beeindrucken kann. Ja. Damit gewinnst du noch kein Turnier. Ja. Aber das geht recht schnell. Ja? Und das ist halt in solchen Strukturen, die halt lange auch sehr, sehr traditionell geführt und traditionell organisiert wurden und auch werden müssen, das muss man immer noch dazu sagen, ist halt auch eine kleine Änderung, wie zum Beispiel die Einführung von Barcamps. Ja, Barcamps kenne ich seit 2009 oder 10 oder so. Mhm. Ne? 2017 haben wir dann mit dem Barcamp im DRK angefangen. Aber das ist dann schon auch ein Hingucker. Ne? Mhm. Dann plötzlich, ne? und das ist natürlich auch eine große Chance für die Innovation in solchen Strukturen, dass man da gar nicht so den Riesenwurf gleich machen muss, sondern erstmal sozusagen eine Kleinigkeit und damit schon ganz viel bewegt, auch ganz viele Leute anstiftet, Ähnliches zu tun.
Die kleinen Tricks sozusagen am Anfang, um damit sozusagen viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe jetzt diese drei Punkte mal mitgeschrieben, die du jetzt aus dem DDR, aus dem DRK gesagt hast. Der Blog, das InnoLab und der Cross-Media Day. Und ich würde gern auf jeden Punkt einmal ganz kurz nochmal ein bisschen spezifisch drauf gucken. Bei dem Blog finde ich es total spannend, was ihr da macht. Also ich verfolge den drk-wohlfahrt.de, machen wir auch in die Shownotes natürlich rein, ja, damit man da auch drauf gucken kann, was ihr da so treibt, weil ich das Gefühl habe, dass da eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich aus unterschiedlichsten Perspektiven, das finde ich total spannend dabei, natürlich lese ich nicht irgendwie jeden Beitrag dazu, weil er teilweise auch irgendwie, sagen wir, mein Interesse nicht unbedingt trifft, aber eben aus unterschiedlichsten Bereichen die Leute Input liefern, ja, also irgendwie Content reinstellen. Wie habt ihr das geschafft, dass die Leute, die ja, sagen wir mal, nicht zwingend schreibaffin sind und dann vor allen Dingen auch noch, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam schreibaffin sind und dann noch, das kommt dann noch dazu, nicht unbedingt Blog-schreibaffin sind, sondern gegebenenfalls machen die alle 6 Monate eine Stellungnahme zum Thema, was weiß ich, keine Ahnung, Flüchtlinge im DRK und das wird dann abgesegnet bis hin zum Obersten und so weiter und so weiter. Das ist ja ein anderer Sprachstil sozusagen als in so einem Blog, wo man ganz anders irgendwie mit umgeht. Wie habt ihr geschafft, dass da die Leute sozusagen aufgesprungen sind?
Also zunächst mal, also wie so eine Blogschreibe ist, ist ja im Fluss. Mhm. Also das war ja früher auch in unserer Sozialbloggersphäre eine andere Schreibe, als das es heute ist. Mhm. Also ich schreibe heute ganz anders als früher. Ja? Ja. Von daher ist das alles in Entwicklung. Von daher, da mache ich mir jetzt, da ist jetzt nicht so eine große Sorge, dass man da nicht den Ton trifft, sondern es kommt tatsächlich auf die Inhalte an darauf an, dass die Leute eben tatsächlich aus unterschiedlichen Perspektiven darauf werfen. Wir haben das große Potenzial, dass bei uns viele Leute aus unterschiedlichen Themenfeldern sozusagen en bloc sitzen. Ne? Die sitzen alle sozusagen zusammen und da kann man dann sowas anfangen zu organisieren. Das funktioniert nicht mit Verpflichten. Also es ist absolut utopisch zu sagen, also wir machen jetzt einen Mehr-Autoren-Blog und jeder muss mal. So, das funktioniert so nicht, ja. Sondern für mich war da immer so das Credo verführen statt verpflichten. Wir haben es im Prinzip so gemacht, dass jeder und jede Mitarbeiterin in der DRK Wohlfahrt, also in diesem Bereich Jugend- und Wohlfahrtspflege im Deutschen Roten Kreuz Generalsekretariat, man muss das so ein bisschen eingrenzen, hat sozusagen einen Zugang zu dieser Webseite und zu diesem Blog und ist eingeladen, selbst über die Arbeit zu schreiben, selbst verantwortlich und auch selbst initiativ. Also das ist sozusagen auch der Wunsch, dass man das selbst initiativ macht. Und das kommt natürlich jetzt allein von der Einladung, passiert jetzt erstmal noch nicht so viel. Ja, das haben wir ja bei ganz vielen Plattformen so, und man lädt die Leute ein, in seinen eigenen Ententeich zu kommen, dann kommt aber keiner.
Ja.
Deshalb haben wir gesagt, okay, die Mitarbeitenden sind Redakteurinnen und Redakteure. Also sind eingeladen, herzlich eingeladen, da selbst aktiv zu werden. Und dann gibt es ja in diesem Bereich noch die Führungskräfte, Teamleitungen und Bereichsleitung. Und die haben wir kurzerhand zu Fürsprechern erklärt. Mhm. Wir haben sozusagen die Rolle der Fürsprecher, und das ist keine einfache. Ja? Die müssen nämlich Fürsprache halten für das Projekt nach außen, was ja am Anfang auch gar nicht so einfach ist. Da hast du dann plötzlich so einen anderen Ansatz und andere Möglichkeiten, andere Risiken auch, ne, die damit verbunden sind.
Ja.
Und das musst du sozusagen nach außen auch ein Stück verteidigen und aber nach innen eben auch immer wieder daran erinnern, dass es gewollt und gewünscht ist. Mhm. Ja, also sozusagen Fürsprache nach innen und nach außen halten. Das war die Rolle der Führungskräfte. Und dann gab es noch eine dritte Rolle, das sind Dienstleister, also Agentur, Rechtsabteilung. Das war ein Möglichmacher.
Mhm, genau, also, die sozusagen den Rahmen stellen und sagen, hier, jetzt funktioniert es darüber.
Ja. Genau. Also im Prinzip haben wir da zum Beispiel nicht mehr gefragt, ob irgendwas geht, sondern noch wie. Mhm. Und damit natürlich auch wieder ein paar Verwerfungen ausgelöst. Also das war ein agiler Prozess, so könnte man ihn nennen. Von der Innenansicht war es ein bisschen chaotisch, aber hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann gab es noch so ein paar kleine Kniffe, die auch sehr recht spannend anzusehen waren. Also es gab zum Beispiel recht prominente Gastbeiträge, gibt es auch immer wieder, ne? Also von Leuten aus den Landesverbänden, also Landesgeschäftsführerinnen und Landesgeschäftsführer haben in dem Blog Gastbeiträge gemacht, Ministerinnen und Minister, Frau Giffey, Herr Spahn, waren sozusagen als Gastbeiträge da. So, das hat man schon gemerkt, okay, diese Plattform hat einen Zug, da gucken auch Leute hin.
Ja. Ja.
Was dann noch ganz gut funktioniert hat, waren dienstältere Kolleginnen und Kollegen, die dann selbst angefangen haben, Beiträge zu veröffentlichen.
Mhm.
Also das ist ja auch so eine soziale Dynamik, die du in so einem Bereich hast, wo dann auch einige Leute so ein bisschen für die Beständigkeit stehen. Obwohl sie das vielleicht gar nicht so wollen, aber die stehen halt nochmal dafür. Ne? Und wenn die Leute dann plötzlich anfangen, was selber zu machen, dann fragen sich dann andere, die vielleicht auch selber sind, ja, wenn der das macht oder der das kann, dann kann ich das auch. Ne?
Ja,
also
genau.
Das ist jetzt nicht so ein kompetitives, das ist so einfach so ein, wir erzeugen so einen Sog.
Ne? Mhm.
Und so hat das auch relativ gut geklappt. Ne? Also sind sehr viele Mitarbeitende sind mittlerweile da mit am Start, haben schon mal was geschrieben. Viele haben auch mehrfach was geschrieben und einige Sachgebiete beziehungsweise einige Themenfelder, Feldverantwortliche, das sind ja so Gruppen dann, die setzen dann auch relativ strategisch auch das um, indem sie halt wöchentlich versuchen, da auf der Plattform aufzuscheinen und das vermarkten über Newsletter und noch einen eigenen Twitter-Kanal anlegen und so weiter.
Okay.
Das digitale BRK ist da ein gutes Beispiel für.
Ja, genau. Also die sieht man dann auch sehr, sehr prominent dann auch, wenn man in den Social Media dann irgendwie unterwegs ist, die das dann halt nochmal aktiv nutzen. Ganz kurz noch zu den anderen zwei Punkten. InnoLab, also Innovation Lab, was ihr gebaut habt, sozusagen gemacht habt. Wir hatten auch schon mal so einen Austausch dazu in den Social Media. Ich habe was dazu geschrieben, braucht man Innovationsmanager, so, also aus dieser ganzen Perspektive heraus kann man solche Innovation Labs ja, sagen wir mal, auf der einen Seite sehen als Inkubatoren, wo man halt irgendwie sagt, ja, okay, da kriegen wir neue Ideen tatsächlich sozusagen irgendwie raus. Auf der anderen Seite findet Innovation dann in einem, sagen wir mal, wenn man das irgendwie von außen betrachtet, auch bei, was weiß ich, irgendwelchen privatwirtschaftlichen Organisationen in einem hippen Umfeld sozusagen statt, hat aber mit der eigentlichen Arbeit dann überhaupt gar nichts zu tun. Also da wird Innovation sozusagen rausgelöst. Und in dieser Spannbreite, also auf der einen Seite Innovation wird ermöglicht, auf der anderen Seite hat es mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun, als zwei Seiten einer Medaille vielleicht. Wo würdest du dich verorten oder euer Lab dabei verorten?
Naja, das als Experimentier- und Lernprojekt war ja das Innovationslabor tatsächlich darauf angelegt, Innovation in den Strukturen zu machen.
Mhm.
Es war ja tatsächlich so darauf angelegt, dass man Ideen aus dem Verband hebt, entwickelt und in den Strukturen halt auch entwickelt, sodass sie auch in den Strukturen wirken können. Mhm. Es war ja nie so gedacht, dass die jetzt irgendwie in so einen hippen Workspace gehen und sich dann was ausdenken, was vor Ort gar nicht funktioniert. Mhm. Ich glaube, das geht es ist ein bisschen themenabhängig, mit was das funktioniert und mit was das nicht funktioniert. Aber wir haben uns gesagt, okay, also wir haben Haupt- und Ehrenamtliche im DRK, ist eine Manpower von 500.000 Leute. Ja. Wenn du das jetzt mal dir in der Internationalen Föderation der Kreuz- und Nothaltbewegung anguckst, dann sind wir in die Millionen. Ja. Also sind da an Leuten, wo es ganz viele Menschen gibt, die halt auch Ideen haben. So, also Innovation kommt nicht irgendwie.
Glaubt man kaum manchmal, ja, so irgendwie, aber es ist tatsächlich so. Ja.
Und die große Chance, die da drin halt, also in diesem Intrapreneurship besteht, also diese Innovatoren in den Strukturen selber, ist halt, dass die jetzt nicht nur wilde Ideen haben, wie etwas schöner, besser, schneller gemacht werden kann, sondern eben auch die Strukturen selber kennen. Und ich sag mal auch die auf der Klaviatur der Bürokratie auch spielen können. Mhm. Ja, also die das kennen, die damit umgehen können, dieses auch virtuos beherrschen dann in Gremien und diesen Netzwerken, die es dann sind, auch positiv zu wirken. Ja, wenn du das hast und gleichzeitig auch noch gute Ideen und gegebenenfalls auch noch die weiß, welche Ideen tatsächlich fliegen können. Das ist dann ein bisschen, da muss man ein bisschen Foresight haben, so ein bisschen Voraussicht und Gespür. Das mit der Erfahrung kommt, glaube ich. Mhm. Dann hast du große Chancen, eben auch kleinere und größere Innovationen in solchen Strukturen zu machen. Und wenn du dazu noch deine Führungskräfte, also die Entscheidungsträger, auch die Leute, die das Budget haben und verwalten und dir geben können und so, wenn du die dann noch als Fürsprecher zum Beispiel an deiner Seite hast, ist das dann geraten da Dinge ins Laufen, die ganz erstaunlich sind.
Ja, ich finde das interessant aus dieser Organisations- oder Verbandslogik, wo du ja jetzt gerade auch sprichst, zu sagen, okay, es geht eben nicht nur darum, halt irgendwelche lustigen, hippen Sachen zu machen, sondern wenn man dieses Fremdwort oder Fachwort Ambidextrie nimmt, auf der einen Seite haben wir halt quasi dieses Neue zu ermöglichen, aber in vorhandenen Strukturen. Und die sind natürlich in so einem Verband DRK, genauso wie bei vielen anderen Wohlfahrtsverbänden, so, dass man sie, du hast es genannt, spielen können muss. Ja? Also man muss sie erstmal überhaupt verstanden haben, in welcher Organisationsstruktur bewege ich mich überhaupt, damit ich sowas durch die entsprechenden, sagen wir mal, Hierarchieebenen tragen kann, bis zu den Führungskräften, die dann auch wiederum auf diese Art und Weise damit irgendwas anfangen können müssen, um es dann zu finanzieren und weiter zu supporten. Ja, also eben nicht einfach nur irgendwelche Lusten, also eben irgendwelche hippen Projekte, sondern halt irgendwie wirklich das Ganze in dem Verband auch noch realisieren. Was sicherlich nicht unbedingt immer ganz einfach ist. Du hast noch ein Wort ganz am Anfang gebraucht, das Wort skalieren. Ja? Also ich bin mir relativ bewusst darüber, was das bedeutet. Ich kann mich mal daran erinnern, du hattest mal in einem Barcamp-Format so eine schöne Folie gezeigt beim Sozialcamp von den Ideen bis hin zur Skalierung der Ideen. Das war so ein Pfeil mit so vier Stationen drauf. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Vielleicht magst du das einmal kurz vorstellen, weil das fand ich vom Prozess her wie so eine Innovation. Ja, also die Idee erstmal, die ist ja noch keine Innovation, sondern die Idee zur Innovation wird und dann auch das Wort hast du gerade eben gebraucht, wie diese Idee oder die Innovation dann fliegen lernt.
Ja, also das, ich erinnere mich an den Pfeil. Das ist tatsächlich auch eine richtig gute Idee. Finde ich gar nicht meine. Ich muss dazu sagen, das waren die Kolleginnen aus dem digitalen DRK, die da sozusagen eine Reisemetapher sozusagen mitgebracht und eingeführt haben, um zu erläutern, was wir tun und wie das miteinander verknüpft ist. Ja, das ging sozusagen los mit dieser Ideation. Ja, wir machen einfach mal Entwicklungen und gucken uns mal, was möglich ist, welche Probleme wir auch angehen können und so weiter. Machen daraus sozusagen, die zweite Phase nach dieser Ideation war dann sozusagen die Befähigung. Befähigung heißt, natürlich auf der einen Seite auch Tools an die Hand zu geben, auch Hinweise darauf zu geben, was man nutzen kann und wie man es nutzen sollte und so weiter. Auf der anderen Seite natürlich auch methodische Schulungen und so, da sind die auch dran. Also du hast ja vielleicht gesehen, auf der DRK-Wohlfahrt wurde ja ein großer Bereich eingerichtet mit Tools fürs Homeoffice. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die unter, sag ich mal, Befähigung läuft, dann eben zu sehen, okay, also das gibt sozusagen unterschiedliche Videokonferenzsysteme. Es gibt nicht nur Zoom, es gibt auch ein paar andere, die man halt nutzen kann und da noch so ein paar Hinweise zu geben, was dann vielleicht Einschränkungen sind, was dann da alles möglich oder nicht möglich ist. Du hast dann aber eben auch zum Beispiel, das baut jetzt gerade eine Kollegin auf, einen Methodenkoffer, so, also wo du sozusagen auch dir angucken kannst, wie baut man eine Persona? Ja. Wie macht man ein Barcamp, ein Open Space, ein World Café, ne? Also solche Anleitungen oder sowas. Das zählt alles noch unter dieser Befähigung. Dazu kann man natürlich auch noch Sprechstunden und Videokonferenz, also Webinare zum Beispiel machen oder Workshops und Konferenzen und so weiter und so fort. Das ist so diese Befähigungsding und der nächste Schritt daraus ist halt das Prototyping. Ja? Also Prototyping wirklich in dem Sinne, mal einen Entwurf zu machen, mal einen Pilot zu fahren, mal zu gucken, wie es sozusagen weitergehen kann. Ich glaube, in diesem Fall hieß es dann auch Pilotierung. Ja? Und man dann sagen, okay, also hier pilotieren wir mal was und gucken mal, ob es funktioniert, wie es wirkt, um da sozusagen in so eine Handlungssicherheit auch zu kommen. Und wenn wir dann sozusagen Dinge haben, die tatsächlich funktionieren, wo wir auch wissen, was daran funktioniert und wie es funktioniert, was quasi der Wirkungskern der ganzen Sache ist, dann können wir skalieren. Und skalieren heißt in dem Falle, dass man entweder einen Transfer macht, also das heißt also, dass das gleiche Projekt oder die Projektidee sozusagen an unterschiedlichen Orten einpflanzt und dann jeweils sozusagen ein neues Projekt draus wächst. Ne? Das ist so, wie man, wenn man irgendwo eine Eiche pflanzt, dann wächst die auf der einen Seite so einen dicken Stamm und nicht so viel Laub und auf der anderen Seite dünnen Stamm viel Laub oder irgendwie so, die wachsen unterschiedlich, aber es ist immer noch eine Eiche. Ne? Also das ist so die Idee der diese Skalierung durch Transfer ist natürlich auch möglich, zu sagen, wir machen eine Skalierung, zum Beispiel im digitalen Bereich, dann sozusagen, also kleine Projekte groß machen. Ne? Ja. Also das ist ja so auch das Übliche, das Scale-up, so ein Ding. Eine dritte Sache ist dann natürlich auch noch Wissenstransfer. Also Skalierung durch Wissenstransfer, das hat dann wieder auch mit Befähigung, mit Handwerkszeug zu tun. Ne? Das ist dann wieder miteinander verknüpft, dass man halt Leuten auch das Handwerkszeug an die Hand gibt, was für Innovation sehr wichtig ist. Ne? Also zum Beispiel Schulungsmaterialien für den Kompetenzaufbau im Digital Literacy-Bereich oder was auch immer. Kompetenzaufbau oder Sensibilisierung dann wieder auch für Themen wie Wirkungsorientierung. Ja? Und da, also du siehst da sind ganz viele Themen auch so miteinander verbunden. Ja, ja, also ganz, ganz kurz gesagt, ist dieser Pfeil halt, der geht halt von der Sensibilisierung über die Befähigung hin zur Pilotierung und dann zur Skalierung. Und, ist auch auf der DRK-Wohlfahrt zu finden.
Super, den Fall meinte ich und die Erklärung finde ich super dazu. Ganz kurz zum, nicht Abschluss, aber Abschluss von diesen drei Punkten, Cross-Media Day, da hast du eben nur angesprochen, der war ein Barcamp, der ist jetzt dieses Jahr zumindest, weiß ich nicht, keine Ahnung, wann er genau stattfinden hätte sollen oder wo ihr gerade dran plant, aber du hast eben ganz viele Veranstaltungsformate auch genannt, in denen du auch selber drin bist. Das ist so ein bisschen der Versuch jetzt, die Überleitung sozusagen zu deiner Vorstellung auch zu finden, wo geht Innovation in Zukunft hin? Auf der einen Seite sagen wir mal, welche Veranstaltungsformate brauchen wir? Ja, wie könnte man halt irgendwie da auch neu denken? Wo bist du auch unterwegs? Ich meine, ich verfolge dich da gerade irgendwie Digital Social Summit, der jetzt irgendwie stattfindet oder stattgefunden hat. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und so weiter und so weiter. Also viele von diesen Formaten. Aber auch die Frage als zweite Anschlussfrage vielleicht dann dazu, wo siehst du im, sagen wir mal, sozialwirtschaftlichen Kontext, wohlfahrtsverbandlichen Kontext auch die sagen wir mal, Aufgaben für nach Corona, wenn es ein nach Corona gibt? Hat sich irgendwas verändert? Hat sich noch nichts verändert? Wo könnte es weitergehen? Du grinst.
Also,
bisschen große Frage vielleicht irgendwie mal so zwischendurch.
Es ist eine große Frage auf jeden Fall. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir aus der Zeit, die wir jetzt gerade haben, die wir jetzt gerade überstehen müssen, das ist jetzt auch nicht alles einfach, ne? Dass wir da viele Sachen mitnehmen, wo wir aus denen wir sozusagen auch in der Zukunft gute Sachen machen können. Ne? Also die Videokonferenz oder das Webinar als Ersatz oder als Ergänzung zu On-Place-Veranstaltungen oder zu physischen Vor-Ort-Veranstaltungen ist halt erstmal eine gute Sache. Mhm. Ne? Also ich habe auch lange Zeit immer mal wieder versucht zu sagen, also guck mal, bevor ich jetzt nach München fahre, dann lass das doch mal in der Videoschalte zusammensetzen und dann machen wir doch lieber, ach komm, dann jetzt treffen wir uns doch lieber. Und vielleicht ist das auch etwas, was wir dann tatsächlich mitnehmen, nicht nur um irgendwelche Kosten zu sparen, sondern eben um auch den Arbeitsmodus ein bisschen zu verändern, wieder auch hin zu diesen Netzwerken, zu diesem Zusammenarbeiten über die über verschiedene Grenzen, die es immer so gibt, hinweg. Ne? Also man sieht ja, dass Veranstaltungen oder Meetings, die auch regulär stattfinden, jetzt so ein bisschen anderen Arbeitsmodus haben. Man ist mehr in einem Flow oder man kommt mehr in einen Flow, als dass man sozusagen so Single Events macht, die auch immer so ein bisschen out of the box sind, also immer so ein bisschen rausstehen aus dem Alltag. Ne? Und ich glaube, das ist eine große Chance, die wir da haben, die in den gemeinsamen Arbeitsflow zu kommen, indem wir sozusagen auch über die Prozessmoderation zum Beispiel die Möglichkeit haben, Dinge zusammen neu zu entwickeln, und zwar aus dem Arbeitsalltag heraus. Aus dem, was uns häufig auch so ein bisschen aufhält, irgendwas anderes zu machen.
Darf ich da ganz, ganz kurz einhaken? Du sagst, im Flow reinzukommen im Gegensatz zu diesen rausgehobenen Veranstaltungen. Also rausgehobene Veranstaltungen würde ich sagen, oh, wir machen jetzt hier einen Tag zur Digitalisierung von der Caritas in, was weiß ich, Buxtehude, ist immer so ein schöner Name, in Buxtehude, wo man immer drauf guckt, warum auch immer, die armen Leute aus Buxtehude, die müssen immer herhalten dafür. Im Gegensatz dazu zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt gerade in dem Modus, wo wir jetzt aktuell sind, quasi kontinuierlich an diesem Prozess, weil wir aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder Meetings haben, immer wieder auch gegebenenfalls auch Organisationsgrenzen überschreitend zusammenarbeiten können. Wie genau meinst du das? Also siehst du das bei dir mehr, dass du mehr mit anderen Organisationen auch zusammenarbeitest, oder wie kann man das genau verstehen?
Na, also aktuell auf jeden Fall. Aktuell arbeite ich natürlich ganz viel über mindestens geografische Grenzen hinaus, aber natürlich auch über Organisationsgrenzen hinaus. Das hat auch viel mit einfach der Not zu tun, dass man zum Beispiel digitale Veranstaltungen, braucht man halt mehr Manpower als vorher. Ne? Also wenn wir jetzt das Open Transfer Camp von Bürgermut nehmen, wo ich bei der Organisation mit dabei sein konnte und auch wollte, um da eben auch ein bisschen Gespür für zu kriegen, wie man sowas organisiert. Ne? Mhm. Da hat man mindestens doppelt so viele Leute gebraucht wie bei einem physischen Camp. Mhm, ne? Also das ist, du brauchst halt so, deshalb entsteht auch so ein bisschen die Not daraus, also mehr in diesen Netzwerken und diesen Netzwerkressourcen sozusagen auch zu nutzen. Mhm. Das definitiv. Und ich denke auch, dass wir dieser Flow, sag ich mal, ne, was wir da haben, das ist jetzt natürlich absolut präsent bei mir. Deshalb komme ich jetzt auch so da drauf. Ne? Also es ist jetzt so vom Gefühl her, war es die letzten Wochen eigentlich so, dass du mir mit deinen Tweets und Podcasts und Blogs und so, warst du mir mindestens genauso nah wie meine Kumpels, die drei Straßen weiter wohnen.
Ja, das finde ich auch super spannend. Ja, ist richtig. Ja.
Und da kommt man auch so in so eine Gemeinschaftlichkeit, die sonst nur so ein bisschen singulär ist. Also die Leute, die jetzt so in den sozialen Medien viel unterwegs waren, die kennen dieses Gefühl. Für die ist es auch nichts Neues, im Wohnzimmer reinzugucken. Ja. Also wer mal irgendwie länger auf TikTok, ist immer wieder bei TikTok unterwegs, siehst du ja ständig irgendwie Wohnzimmer, von daher wundert es mich gar nicht mehr, wenn ich irgendwie durch die Videokonferenz in irgendwelche Wohnzimmer reingucke. Und daraus entsteht sozusagen so ein Flow, wo man auch viel alltägliche Perspektiven auf die Vorschläge, Ideen und so von anderen sozusagen auch immer wieder einbringen kann. Mhm. Und damit sozusagen auch Neuerungen aus diesem Alltag heraus entstehen, ohne dass man sich jetzt auf einer Konferenz trifft und sein Problem auf einen Zettel schreibt und dann daraus in irgendeinem, Knete- und Lego-Workshop dann eine Lösung bastelt. Ne? Also das kann auch funktionieren, da kommen auch gute Impulse mal raus, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass solche Prozesse, die aus dem Alltag selber kommen, schon auch noch eine andere Power entfalten.
Ja, eine andere Wirkung haben. Ich stelle mir immer die Frage dabei, also ich meine, du hast es angesprochen, Podcast, Tweets und so weiter, genau das nehme ich genauso wahr. Also wenn man schon vorher in den Social Media entsprechend unterwegs war, sagen wir mal, sein Netzwerk aufgebaut hat, sind ja unterschiedliche Netzwerke, wo man dann irgendwie zusammenkommt, dann hat man wieder Überschneidungen dazu, dann nimmt man es wirklich so wahr, irgendwie zu sagen, ja, okay, hier ist die Community sozusagen, da geht es darüber hinaus und so weiter. Also da wird dann sozusagen Physical Distancing, was man dann halt irgendwie dabei hat, gar nicht so dramatisch, weil man halt irgendwie im Kontakt ist, ja, und teilweise wirklich sehr, sehr eng im Kontakt ist. Aber die Frage, die ich mir stelle, wie kann man das lernen oder kann man das lernen? Also für Leute, die jetzt neu einsteigen und sagen, oh, das mit dieser Digitalisierung, das ist ja schon irgendwie ein bisschen irgendwie relevanter, da muss ich mir jetzt auch mal angucken, sozusagen. Und dann gehen die auf Twitter und dann kommen da irgendwelche Sachen von irgendeinem Hannes. Ja, so irgendwie irgendeinem Hannes aus Berlin sozusagen, der dann halt irgendwelche Sachen twittert. Das ist ja nicht so easy peasy anzuknüpfen. Ja, also, sondern das braucht ja eine Zeit. Also ich weiß nicht, wie viele Tweets du inzwischen geschickt hast, kann man oben immer irgendwie sehen. Ich habe das nur irgendwie bei manchen Leuten, da stehen dann sechsstellige Twitter-Zahlen, die ich nicht verwunderlich finde, wo ich halt irgendwie denke, ja cool, die sind halt aktiv dazu. Eher so. Aber wie kann man das lernen? Wie kann man da reinkommen in diese, sagen wir mal, vielleicht auch neue Kultur der Digitalität oder sowas, die dann eben nicht mehr entgrenzt ist zu dem normalen analogen Leben, was man so hat.
Also sie ist entgrenzt ein bisschen.
Ja, genau. Also die dann eben nicht mehr, ja, also wo sich die Grenzen auflösen, ja, zwischen meinem normalen analogen Leben, meinem Nachbar, meinem Kumpel um die Ecke, wie du sagst, halt irgendwie, mit dem du ein Bier trinken gehst, oder eben den Leuten, die auf Twitter, mit denen man sehr, sehr enge Beziehungen führt. Teilweise, so ist mein Gefühl zumindest, auch über die letzten Jahre, teilweise engere Beziehungen als zu sehr, sehr guten Freunden, die man analog sieht. Ja, so. Also sehr komische Gefühle, die dann vielleicht manchmal irgendwie dabei rauskommen. Aber kann man das lernen?
Ja, mit Sicherheit. Das kann man mit Sicherheit lernen, aber eben nicht irgendwie aus einem Handbuch. Also es gibt ja viele schöne Blogbeiträge, wie man mit Twitter anfangen kann, woran man denken muss und wie man sein Bild formatiert und wie Personal Branding funktioniert und so weiter. Das kann man alles machen. Für mich startet einfach die Frage, wozu? Mhm. Also warum soll man das machen? Also ich glaube, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit ist, um seine eigenen Inhalte, seine eigene Kompetenz zu promoten. Ja? Und die andere ist halt, mit Leuten zu netzwerken, die man nicht regelmäßig sieht, und sich mit Leuten austauschen. Das ist was anderes als seine eigene, oder ein anderer Schwerpunkt, als seine eigene Kompetenz zu promoten. Das eine ist sozusagen Marketing, das andere ist Netzwerkaustausch. Ja. Und das hat natürlich auch beides miteinander zu tun. Ne? Also wer Marketing machen will, der muss natürlich auch Austausch und Netzwerk sein. Aber was man halt nicht erwarten kann, ist, dass man von jetzt auf gleich der große Brecher wird. Sind wir wieder beim Freestyle-Slalom, ne? Das dauert. Also ich twittere jetzt länger schon, als ich Freestyle fahre, und ich gehöre nicht zu den Pros. So, ne?
auf beiden Ebenen quasi.
Ja, genau. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass ich irgendwie 2008 angefangen habe und da war Twitter jetzt noch nicht so weit. Ne? Und mittlerweile, also jetzt so 2-3 Jahre, wird es immer mehr, auch im Sozialen. Und das ist auch sehr schön, weil man da eben auch viel mitbekommt, was woanders läuft, was sich andere Leute denken, wie die Linksammlung auch andere Leute aussehen. Das finde ich immer ganz spannend. Ne? Und ich glaube, diese erste Frage muss man für sich beantworten. Was sind Motivation? Was sind Ziele? Was sind Werte? Also das steht in der Mitte. Ne? Und dann muss ich oder sollte man sich gewahr sein, dass man zuerst die Leute erreicht, die man sowieso schon kennt, und zwar begrenzt dadurch, wer von denen schon online ist. Also wer von denen schon twittert. Das heißt also, ich erreiche erstmal nur diejenigen, die ich eh schon kenne. Ja, ja. Und wenn ich viele Konferenzbekanntschaften habe, dann lohnt sich das natürlich sehr, weil das sind halt auch Leute, die nicht direkt um die Ecke wohnen oder die ich jeden Tag im Büro sehe, aber ich kann auch mit denen anfangen. Ja. Ja, und dann einfach loslegen. Also bei mir ist es so, ich habe jetzt eben gerade nochmal geguckt, es sind 13.600 Tweets habe ich geschrieben, also 13,6K wird bei mir angezeigt, ja. Ne? über die letzten 12 Jahre. Mhm. Das sind und das sind im Schnitt so um die 3 Tweets pro Tag. Mhm. Ja, ja. Und das kommt natürlich daher, dass ich häufig auch Veranstaltungen dann ein bisschen mehr poste. In der Regel bin ich tatsächlich bei 1-2 Tweets am Tag. Mhm. Immer morgens setze ich mich hin und lese mich sowieso irgendwie durch die News, ne? Ja. Und dann da kommt irgendwo ein Tweet bei raus oder eine Antwort oder irgendwie ein Reply oder irgendwie sowas, ne? Ja. Und damit ist man dann sozusagen auch in diesen Netzwerken präsent. Mhm. Und da ist es dann halt wichtig, in diesem, sage ich mal, wenn man das Wozu geklärt hat, dann eben auch zu sagen, also wie mache ich das jetzt? Präsenz zeigen, das eigene Thema sozusagen in den Fokus stellen. Also dieses fokuslose Twittern, das funktioniert auch, ne? Wenn man da sozusagen auch jemand ist, der alles Mögliche liked und retweetet, davon gibt es ja in unserem Netzwerk auch ein paar, ne? Mhm. Dann kann das auch sinnvoll sein. Für mich ist es so, Thema ganz klar sozusagen, oder der Themenbereich ist ja relativ klar. Ne? So, und dann, wenn man dieses Wie dann sozusagen für sich geklärt hat, dann kommt das Was. Also wo kriege ich meine Infos her, wo kriege ich auch Content her, den andere Leute interessiert. Ne? Also ob jetzt, wenn ich jetzt in ein Netzwerk unterwegs bin, was eher bundesweit oder gar weltweit verteilt ist, ne? Dann lohnt es sich nicht so sehr, das eigene Gartenfest zu promoten. Ne? aber vielleicht sozusagen der Prozess, der dahinter steht, um die Webseite dazu zu machen. Oder sowas, ne? Es ist manchmal total erstaunlich, was die Leute alles so interessiert. Ich kenne Menschen, die posten ihre dienstlichen Kalender einmal die Woche und haben da große Resonanz darauf. Ja, ne? Also ja, wo bin ich, was mache ich eigentlich? Ne? Ja, das sind schöne Dinge. Ja. Also so kann man da anfangen und dann dauert es ein bisschen. Aktuell dauert es, glaube ich, nicht mehr so lange, bis man da eine spürbare Resonanz hat, wie das bei uns mal gedauert hat. Weil jetzt haben wir sozusagen viele Leute, die sich auch genau für solche Themen interessieren.
Ja, ja, genau. In diesem Sozialkontext ist, glaube ich, jetzt tatsächlich da ein ganz gutes Netzwerk, was sich inzwischen geschaffen hat, was sich dann relativ schnell auch, wenn man neu sozusagen einsteigt, da reinbringt. Was ja spannend ist, gerade in dieser Zeit eben, weil ich kenne einige, die so sagen, ja, und jetzt müssten wir eigentlich und spätestens jetzt und so. Ich meine, man hätte das Ganze schon ein paar Jahre vorher auch mal irgendwie angehen können. Das wäre eine gute Idee gewesen. Aber jetzt sozusagen irgendwie merkt man auch die Relevanz, die natürlich durch Corona beziehungsweise den Lockdown und alles, was damit zusammenhängt, nochmal vorangetrieben wurde. Danke für diese kurze sozusagen Handlungsanleitung für Social Media, weil das Gleiche kann man natürlich auf allen anderen Plattformen genauso anbringen. Wenn du sagst, irgendwie TikTok, dann ich tue mir da immer noch ein bisschen schwer mit. Vielleicht muss ich da mal irgendwie bei meinen Kids gucken. Corona, warum ist das eigentlich irgendwie relevant und so weiter und so weiter? Also meine Frage an dich nochmal, wo siehst du sozusagen diesen ganzen Aspekt von Innovation im Sozialen, also von mir aus auch soziale Innovation, was ja nochmal ein ganz spezifisches Thema ist in dem Kontext, für vor beziehungsweise nach Corona vor allen Dingen. Also wo siehst du da eine Entwicklung? Kümmern wir uns, sagen wir mal, oder müssen wir uns um was anderes kümmern, wenn Corona mehr oder weniger vorbei ist? Oder bleiben die Themen, sagen wir mal, die sowieso auf der Hand lagen oder wo wir uns sowieso schon drum gekümmert haben? Wie ist dein Zukunftsbild vielleicht auch?
Also ich vertraue ja so ein bisschen in die Vielfalt und die Vielstimmigkeit von Bürger- und Zivilgesellschaft. Ich glaube, dass es auch weiterhin wichtig sein wird, dass sich Organisationen im Sozialen also nicht sozusagen immer mit so einem Bauchladen durch die Gegend laufen, sondern so ein bisschen fokussiert auch entwickeln. Weil das ist tatsächlich das, was ich unter sozialer Innovation verstehe, dass man versucht, seine Themen besser zu adressieren, dass man die Probleme, für die man sich zuständig gemacht hat, die einem im Herzen liegen, auch wirklich fokussiert angeht. Und dann alles möglich zu machen, das ist, das ist, Das hat natürlich das Potenzial, dass man dann irgendwie Dinge miteinander vernetzen kann, aber so richtig on the point kommt man damit irgendwie nicht so. Ne? Deshalb glaube ich, also der Fokus ist wichtig, ne? Wird auch wichtig aber, bleiben.
Ja, da ganz, ganz kurz herein. Das Problem ist natürlich, sagen wir mal, für einen Wohlfahrtsverband wie das DRK oder ein Caritas oder Diakonie oder, das sind ja eher Bauchläden.
Ja, das ist richtig. Aber deshalb, also die haben ja auch viele Leute.
Okay, und die einzelnen Leute sozusagen sind dann diejenigen, die ihre spezifischen Themen in den Bereichen entsprechend vorantreiben.
Also wir haben jetzt alleine in diesem Bereich, der da auf dieser Webseite der DRK-Wohlfahrt unterwegs ist, haben wir Leute, die sich um Senioren, um Kinder, um Kita-Kinder, um Jugendhilfe, die da sozusagen Expertise das dann haben und dieses Feld auch mitentwickeln sollen. So, dafür sind die ja da. Ne? Also deshalb ist der Laden ein bisschen breiter, aber man muss halt auch nicht alles machen. So, weil das ist so ein bisschen mein Vertrauen in die Vielstimmigkeit der Bürgergesellschaft, dass viele Sachen eben auch an anderen Stellen entwickelt werden, die dann auch aufgegriffen werden können. Mhm. Das Beispiel dafür sind solche Veranstaltungsformate wie Barcamps. Mhm. Also das habe ich mir jetzt nicht aus der Nase gezogen, dass wir diesen Crossmedia da jetzt Barcamp gemacht haben, sondern das habe ich mir abgeguckt. Ja, ganz einfach. Ja. So, das kann man in vielen anderen Bereichen, glaube ich, auch machen. Auch wenn man da natürlich auch relativ früh dran sein muss. So, ne? Weil sich Dinge auch ein bisschen schief und ein bisschen komisch entwickeln oder sowas. Also dieses Mitsprechen, das ist schon eine wichtige Sache, aber sich nicht immer hinstellen und sagen, also machen das halt alles selber. Das ist, glaube ich, nicht das Ding. Jedenfalls, also da, ich glaube, in der Zukunft wird es mehr auf Fokus ankommen als auf Bauchladen. Wobei größere Organisationen mit mehr Perspektiven oder mehr Bereichen natürlich auch ein bisschen größeren Laden haben als kleinere. Aber dann vor allem eben kommt es auf den Austausch an. Und was die Zeit jetzt vor, während, nach der Krise anbelangt, würde ich sagen, wir haben jetzt so ein kleines bisschen überspringen müssen, was wir so diese Sensibilisierung nennen. Also was in diesem Fall die Sensibilisierung ist, ja. diese aktive Entscheidung für oder gegen etwas, gab es nicht. Es ging einfach nicht anders. So, ja. Ne? Und da wurde auch ganz vieles einfach gemacht und darin liegt natürlich auch eine große Chance. Dann mit den richtigen oder mit den richtigen, mit Befähigungsformaten und Themen sozusagen da auch in eine Richtung zu gehen, wo Datensicherheit und Datenschutz dann wieder auch eine Rolle spielt, wo man halt auch sichere Umgebungen schafft, wo man halt neue Themen oder Themen, die es schon immer gab, auch breiter adressieren kann und so weiter. Ne? Also wir haben die Chance, dass wir jetzt, dass jetzt in der Breite ganz viele Leute Digitalisierung erlebt haben.
Auf einmal.
Die haben sich nicht unbedingt sehr freiwillig dafür entschieden, viele. Ne? Also einige fanden das schon cool, dass es plötzlich möglich war. Ne? Und andere mussten das jetzt einfach mal machen und haben vielleicht auch gesehen, okay, also diese Konferenzen, die eigentlich auch eine E-Mail hätten sein können, die können wir mindestens jetzt mal als Videokonferenz machen. Ne? Einfach, um das ein bisschen zu entschlanken, um da ein bisschen weiter voranzukommen. Und daraus kann sich wieder auch so eine Zusammenarbeit in einem Flow entwickeln. Das wirst du vorher sagen.
Ich meine, man könnte natürlich genauso gut kritisch drauf schauen und sagen, weil die Sensibilisierung fehlt, kämpfen gerade, und so erlebe ich das zumindest im Bildungskontext, wo ich ja mich in unterschiedlichen Bereichen, sagen wir mal, bewege, möglichst schnell wieder zurück zum Ursprungszustand zu kommen, weil vielleicht wirklich eben Sensibilisierung gefehlt hat. Also wir müssen uns zwar jetzt damit beschäftigen und so, aber so richtig wohl fühlen wir uns da drin nicht. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell damit anfangen, wieder zurückzukommen. Was dafür sozusagen neben dem, was du gesagt hast, wo ich voll dabei bin, also ja, zu sagen, kann man diesen Flow nutzen, um wirklich da ein Stück weiterzukommen, dann auch dafür sprechen würde, zu sagen, jetzt müssen wir diesen Schritt der Sensibilisierung nachholen und sagen, ja, wir machen das, weil das so und so und so die Vorteile bietet, und lass uns nochmal drüber nachdenken, ob wir jetzt tatsächlich unbedingt die Kinder beispielsweise in der Schule wieder zurückholen müssen und anderthalb Meter auseinandersitzen und nur noch Frontalunterricht gehen kann. Ob das nicht, so wie du es nett gesagt hast, nicht vielleicht doch besser eine Videokonferenz werden könnte. Ja, also Sensibilisierung sozusagen nachzuholen. Macht das Sinn?
Ja, natürlich, total. Also ich glaube, da ist jetzt auch die Rolle der Intrapreneurs oder derjenigen, die sozusagen als digital native, nicht naive, native sozusagen in dem sozialen Bereich unterwegs waren oder schon vorher waren und jetzt auch sind, ist es halt die positiven Seiten dessen, dieser Digitalisierung oder dieser digitalen Formate auch hervorzuheben, auch zu zeigen, guck mal, normalerweise hätten wir jetzt alle in Summe eine Woche im Zug gesessen, jetzt da zu diesem Meeting zu kommen, wo wir uns dann auch nett miteinander unterhalten und was natürlich auch was anderes ist, als irgendwie dich hinter so einer Glasscheibe zu haben. Ne? Aber da steckt sozusagen ein Potenzial für uns alle darin. Und das ist eine gute Grundlage, sogar eine bessere Grundlage, glaube ich, für diese Entscheidungsfindung, was jetzt das Ergebnis von Sensibilisierung sein soll, als wenn ich nur darüber sprechen würde. Also wenn ich nur von meinen eigenen Erfahrungen, Erfolgen und Misserfolgen reden würde, dann jetzt haben die Leute das erlebt. Und jetzt können sie sagen, okay, gehen wir zurück oder ergänzen wir unsere Arbeit so, wo es halt sinnvoll ist. Ne? Und ich glaube, in den nächsten Wochen, sage ich mal, wird auch dieser Dialog an Fahrt aufnehmen. Ist ja schon jetzt sozusagen, dass man merkt, okay, wir haben ja so viele Büros, warum habe ich eigentlich so viele Büros, wenn die ganzen Mitarbeiter gut zu Hause arbeiten können?
Genau, Hochschulgebäude gibt es jetzt gerade spannende Diskussionen dazu. Brauchen Hochschulen eigentlich Gebäude? Ja, die brauchen sie spätestens dann, wenn wir wieder zurück wollen, dann brauchen sie quasi doppelt so viele Gebäude. Oder man sagt halt, nee, lass doch mal überlegen, ob das mit diesem Digitalen nicht auch eine gute Idee ist, weil dann bräuchte man sozusagen nur noch die Hälfte und vielleicht auch ganz andere Gebäude als die Gebäude, die wir bisher hatten, ja, mit irgendwelchen Lehrräumen, die man nämlich wunderbar über Videokonferenzen oder sonst irgendwas abbilden kann, sondern viel eher sowas wie Kollaborationsräume oder Innovationsräume oder wie auch immer man die halt bezeichnen würde.
Ja. Also ein Punkt ist da aber tatsächlich, dass du dafür halt solche Intrapreneurs brauchst. Deshalb sagt sich das jetzt auch ganz, ganz deutlich, weil so ganz verrückte Ideen, wie jetzt der Hochschule sozusagen die Räume zu nehmen und dann Spaces draus zu machen, da wirst du wahrscheinlich bei den Leuten, die das verantworten, die da sozusagen auf den Ressourcen, auf den Entscheidungsressourcen sitzen, wirst du nicht punkten können. Sondern da musst du natürlich sehr genau wissen und sehr genau spüren, so was geht denn da, was können die sich selber eben auch vorstellen und wo kann man vielleicht auch mal die Zehe über die Linie setzen, was sie sich vorstellen können, ohne das Thema halt zu verbrennen. Also ich würde jetzt jeden, der jetzt gerade da dran ist, für diese, also als Evangelist der Digitalisierung nach der Corona-Zeit sozusagen einzutreten, würde ich sehr davor warnen, das Thema zu verbrennen. Also insbesondere in Gremien und Gesetzesstrukturen kannst du halt Themen auch verbrennen. Wenn du dann mit zu wilden Ideen kommst, sagen die Leute, oh nee, das schon wieder. Komm,
genau.
So wie wir es immer gemacht haben. So, das darf nicht passieren. Aber ich glaube auch, dass ganz viele Leute das jetzt so gesehen haben und erlebt haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man damit jetzt, dass man da jetzt zurückgeht zu irgendeinem Status quo, den es vorher gab, vielleicht will ich es mir auch gar nicht vorstellen, aber
ich bin gespannt, was passiert. Hannes, wir sind deutlich weit über die eigentlich angedachte halbe Stunde hinaus. Unabhängig davon fand ich super, mit dir zu sprechen. Gibt es noch irgendwelche Hinweise, Links, Buchempfehlungen oder sowas, was du gerne nochmal den Hörerinnen und Hörern mitgeben willst, wo du sagst, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, nehmt das Buch, lest es, das lohnt sich total. Oder schaut auf den Blog, natürlich drk-wohlfahrt.de, Hannes Jenert auf jeden Fall auch, Freizeitforscher, glaube ich, kann man googeln, da kommt man zu Hannes Blog, den ich natürlich auch verlinke. Aber was hast du noch für Ressourcen, wo du sagen würdest, das lohnt sich, da jetzt nochmal drauf zu schauen?
Also zwei Sachen, zwei Bücher, die sich wirklich lohnen zu lesen, sind Innovation and Scaling for Impact von Joanna Mehr und Christian Seelos. Das ist eine Studie, die Non-Profits in Indien und Bangladesch haben die untersucht, wie sie sozusagen Innovation und Skalierung vorantreiben, um ihre eigenen Sachen besser zu erreichen. Das ist sehr gehaltvoll und auch sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und vor allem die identifizierten Innovationspathologien, also daran, das, woran Innovationsprozesse in der Regel kranken oder kranken können, die sind sehr, sehr hilfreich, finde ich. Also auch für das tägliche Doing. Das zweite ist Rocking the Boat. How to Effect Change Without Making Trouble von Debra Meyerson ist das. Debra Meyerson hat in den 80er bis 90er Jahren hat die Intrapreneurs in Wirtschaftsunternehmen in Staaten befragt und richtig, richtig viele Interviews geführt und daraus so ein paar Handlungsstrategien und Taktiken für Leute, die in Organisationen, in Strukturen sind und da sozusagen Wandel herbeiführen wollen, hat sie sozusagen da so ein paar Sachen beschrieben. Das ist auch sehr reichhaltig und mit ganz vielen Beispielen, Geschichten, das ist total schön. Die gibt es leider nur auf Englisch und auch also der Debra Meyerson war ein bisschen schwer zu lesen für mich, aber ich totale Leseempfehlung. Dann, wenn man denn unbedingt Wolf Lotter lesen will, dann natürlich die Streitschrift für barrierefreies Denken und da ganz besonders seine Definition von sozialen Innovationen, die ich eigentlich wunderschön finde. Nämlich Innovation ist die berechtigte Hoffnung, dass es besser wird. Das finde ich eigentlich wunderbar.
Danke, Hannes. Das nehmen wir als Schlusswort. Mach's gut. Grüße nach Berlin.
Danke, danke.
Ja, das war der Podcast mit Hannes Jänert. Ich glaube, ihr könnt einiges daraus mitnehmen. Also so jedenfalls meine Hoffnung. Die angesprochenen Links und Infos und Bücher und so weiter sind natürlich verlinkt in den Shownotes. Nur der kurze Hinweis dazu, der Digital Social Summit 2020 findet in dieser Woche statt, am 25. und 26. Mai. Also wir sind mit dem Podcast quasi mehr als aktuell. Da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, weil der findet dieses Jahr natürlich remote statt. Das hat, habt ihr sicherlich gehört, auch im Podcast. Viele, viele Vorteile, muss man drauf schauen. Lohnt sich wirklich. Zum Abschluss nur noch der kleine Hinweis. Wie immer könnt ihr den Podcast gerne unterstützen. In den Shownotes findet sich da auch ein kleiner Link dazu, falls ihr Lust habt, 1-2 Euro dazulassen, um das Überleben des Podcasts auch sicherzustellen. Würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Bügeln und habt einen schönen, sonnigen, vielleicht auch verregneten, man weiß es nicht genau, wann ihr den Podcast hört, Tag. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.